willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 102, lieber Defner. Und nach der Jubiläumsfolge der Nummer 100 und dem Interview mit Mario Lochner, heute wieder eine
endlich
ganz
mal wieder normale Folge. Leute. Was?
Mit Bullen und Bären.
Ja, und Streit und Diskurs.
Ja. Ja.
Und sich ins Wort fallen.
Und uns wieder. Meine Mutter hat letzte Woche angerufen und hat gesagt, bei dem Interview, da wart ihr fast gar nicht da. Da habt ihr den Menschen so ausreden lassen.
Wir sind der höfliche Gastgeber geworden.
Ganz genau.
Geworden. Aber es liegt auch ein bisschen natürlich, wenn man, wir haben ja per Schalte uns unterhalten, per Skype-Schalte und die Tonspuren soweit extra aufgezeichnet. Und da ist es ja immer ein bisschen schwieriger mit der Interaktion, auch sozusagen nonverbal, um dann mal ein Zeichen zu geben und sagen, halt, da klatsche ich jetzt mal rein. So.
Genau.
Sondern da lässt man dann gerne seine Gäste ausreden. Ich fand spannend.
Also
ich war ein toller Gast und gerade für unsere jüngeren Zuhörer, ich hoffe, die konnten sich viel mitnehmen, was man schon gerne mit 20 gewusst hätte. Also das auch, wer es noch nicht gehört hat, gerne mal anzuhören, Mario Lochner.
Die 101. Und ich habe noch von der 100. Ein Geschenk für dich.
Oh.
Das werfe ich dir mal rüber.
Ups.
Und zwar
wir
haben
sind
wir
ja nach wie vor auf sozialer Distanz hier. Was ist denn das hier?
Von einem Gast haben wir zum 100. Wiebele.
Wiebele.
Ja.
Echt schwäbische Wiebele.
Ja.
Für den Schwaben.
Ja.
Siehst für du? Den, der so gern Schwäbisch spricht, obwohl das nicht kann.
Ja. Ja. Einer unserer Gäste, Marc Friedrich, hat es mir geschickt. Das sind so ein ganz hartes Gebäck, für die Kinder lieben es. Also zu Hause läuft Wiebele wie Bolle.
Und von wem kommt das?
Von Marc Friedrich, habe ich da gesagt.
Marc Friedrich, habe ich jetzt nicht gehört.
Unser Bär hier.
Bär.
Der Bär hält zusammen, meinte, die Luftbrücke aus Schwaben nach Berlin würde stehen. Und die Kinder sind begeistert.
Schön süß. Wunderbar.
Ja. Ist ein bisschen russisch Brot auf schwäbische Art.
Ja,
so ein bisschen.
Für die Crash-Zeiten, ne?
Ja.
Wenn der große Crash kommt.
Ja,
ist gut, wenn man ein bisschen was Haltbares zu Hause hat. Ja?
Jetzt hat es der Defner zu Hause.
Nachdem mein Toilettenpapiervorrat schon schwindet.
Aber es gibt wieder welches überall.
Ja, überall.
Mittlerweile. Also
kein
das ist
Problem.
Nicht mehr das große
man muss
Problem.
Nicht mehr.
Aber es gibt ein anderes Problem. Ein großer Bulle. Warren Buffett.
Oh,
der,
ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht.
Billionär.
Ja. Von diesem großen Vorbild. Ja.
Er ist auf meine Seite gewechselt. Ja,
aber auch nur ein bisschen.
Nee, er hat einen Rekordbestand an Cash und hat wirklich in der Krise nicht wirklich zugegriffen. Er hat das folgendermaßen begründet: We don't see all the problems the first day. Das war der eine Sache. Und dann wurde er gefragt, ob jetzt Leute kaufen sollten. Und dann sagte er, das, only if you expect to hold for a long time and are financially and psychologically ready to do so.
Ha. Aber eigentlich hat er es ja immer gesagt, dass man Aktien immer mit einem sehr langen Horizont kaufen sollte, von 10 Jahren und mehr. Das hat ja Buffett früher immer gesagt, man sollte keine Aktie nur 10 Minuten besitzen, die man nicht bereit ist, 10 Jahre zu halten. Das gilt natürlich momentan. Aber ich bin wirklich enttäuscht, dass er sich jetzt nicht an seine große Maxime gehalten hat. Er sagt ja immer, sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Und ich finde ja, dass im März die Angst sehr groß war an den
Aber
Märkten.
Aber sie war zu kurz. Wenn du irgendwie 87 bist, dann bist du nicht mehr so schnell.
Und wenn du 130 Milliarden Dollar auf der Kante hast.
Dann bist du vielleicht nicht so schnell. Und ich glaube, was diesmal das Problem war, dass die amerikanische Notenbank viel zu schnell eingesprungen ist und überall geholfen, gelöscht hat. Und so kam er gar nicht mehr dazu, dass er gefragt worden ist. Denn wenn die Fed das zum Nulltarif quasi macht, warum sollst du dann so einen Buffett nehmen, der dafür richtig Zinsen haben will? Wir erinnern uns, in der Finanzkrise hat der Goldman Sachs einen Kredit gegeben und hat dafür, ich glaube, 9% oder 10% Zinsen genommen. Und wenn die Fed das aber quasi...
Aber hätte an den Märkten Aktien kaufen können.
Das
einfach zumal noch mal aufstocken bei verschiedenen Positionen. Gut, mittlerweile ist er so groß, dass er natürlich dann auch Märkte schnell wieder bewegt und so weiter. Aber ich hätte wirklich fast darauf gewettet, dass er da zugegriffen hat in diesen Zeiten. Und dann Märkten einfach nochmal Positionen, die er hat, sowieso hat, aufstockt oder was auch immer. Wir sind gespannt, was er macht.
Ja.
Und ja, aber vielleicht wartet er ja dann eben auch auf das Chapitz-Szenario.
Ja.
Das große Z, das große W.
Das W an den Märkten.
Ja, das so ein bisschen, Z, wenn man ein Z umlegt, das ist ja quasi auch so eine Art W.
Das stimmt.
Ja,
jetzt machen wir hier Buchstaben mit Dietmar Defner, weil ich ja immer noch im Homeschooling bin, werde ich das dann meinen Kindern mal drehen.
Nein, also der Kollege Chapitz wettet ja immer noch aufs W, dass es nochmal runtergeht auf die alten Tiefs.
Aber nicht so, auf die
DAX,
alten Tiefs habe ich ja schon gesagt, das habe ich ja schon zurückgenommen.
Hast du ja schon relativiert,
also
das stimmt.
Das würde ich nicht denken mit all den Rettungsprogrammen, aber ich würde denken, nochmal ein bisschen runter. Und
dann machen wir daraus auch eine Wette heute.
Genau.
Zu unserem Thema haben wir heute gerne Wette, dann machen wir heute mal eine S&P 500-Wette.
Ja.
Ja. Das ist ja der Heimatmarkt von Warren Buffett, aber er hat übrigens auch weiterhin empfohlen, all seinen bei der Hauptversammlung von seiner Berkshire Hathaway, dass die kräftig ETFs auf den S&P 500 kaufen sollten, wenn sie was kaufen, dann noch sozusagen Indexfonds. Ne? Das ist weiter sozusagen sein Haupttipp, den er sozusagen für Anleger ausgegeben hat.
Liegt bei 2,8 irgendwas gerade und da würde ich sagen
2,5. 2,5 sind nochmal drin. Also alles, was über 2,5 bleibt im Laufe des Jahres. Genau. Also wir sagen, ich wette sozusagen, der S&P 500 taucht nicht noch einmal unter die Marke von 2500 Punkten ab. Und der Chapit sagt, er tut das sehr wohl.
Genau, we don't see all the problems. The
problems. Naja, das war ja auch nicht nur der erste, aber klar. Aber er hat ja auch gesagt, dass er sowas noch nie erlebt hat. Auf der anderen Seite, er hat schon auch wirklich so grundsätzlich Optimismus verbreitet.
Also Amerika.
Ja, und halt zu Amerika und hat gesagt, Amerika hat schon so viele Krisen durchlebt, die er selber ja auch miterlebt hat, ne, mit seinen über 80 Jahren und hat ja,
und dann hat er seine
erzählt,
Fluggesellschaft verkauft. Wenn er da auch, denken würde, dass es so doll läuft, also ganz so optimistisch.
Aber er hat halt dann doch auch mal die Reißleine gezogen und dass Airlines noch längerfristig Probleme haben werden. Das ist ja auf der anderen Seite, ich hatte ja vor ein paar Wochen sogar irgendwie auch so eine Aussage von ihm zitiert, wo er gesagt hat, er hält an den Airlines fest, ja. Und schwuppdiwupp hat er sie doch verkauft. Mhm. Und ja, Airlines werden auch ein Thema sein heute bei uns in unserem Thema, das wir diskutieren wollen. Die Folgen der Corona-Maßnahmen, die Corona-Krise, die beschäftigt uns natürlich auch in diesem Podcast.
Genau, und wir fragen uns, ob all die Konjunkturprogramme sinnhaft sind, effizient sind, gerecht sind. Da gucke ich ja immer drauf.
Oh.
Ungerecht, unfair. Ich bin ja der den Daumen dann hebt oder den Finger hebt und sagt, unfair. Ja. Und,
du bist ja Sozialist und Ordo und Kapitalist in einer Person. Ja, du hast ja immer irgendwie von einer Sichtweise kann man da immer sagen,
ach, komm sie. Nein, ich bin halt für Fairness. Ich bin für fairen Kapitalismus und für soziale Marktwirtschaft. Und ich finde, wenn einzelne reichere Menschen rausgehauen werden und das dann die Aldi-Kassiererin über ihre Steuern zu bezahlen hat, finde ich es einfach nicht fair. Und darüber werden wir heute diskutieren. Ja. Wir werden auch kurz diskutieren über Tesla. Dein Held Elon Musk hat wieder getwittert und hat.
Also erstmal fangen wir mal von vorne an. Erstmal hat er einen Gewinn gemacht im ersten Quartal und das mitten in der Corona-Krise. Das haben die Analysten nicht erwartet. Und
du weißt aber, warum er den Gewinn gemacht hat. Das war nicht, weil er Autos verkauft hat.
Natürlich, sondern, weil er Autos verkauft hat.
Nein, er hat für 350 Millionen hat er diese Verschmutzungsrechte an andere PKW. Aber das war ein Rekord bei den Verschmutzungsrechten. 350 Millionen. Wenn du 350 Millionen an Verschmutzungsrechten im Quartal schaffst, dann kannst du auch mal einen kleinen Gewinn von 16 Millionen erwirtschaften. Come on, das war wirklich, hatte nichts mit Autos zu tun. Das war rein diese Verschmutzungsdinge.
Er hat insgesamt einen Umsatz von 6 Milliarden Dollar gemacht. Und wie viel davon waren diese Verschmutzungsrechte? Also das ist halt ein kleines Tropfen dann nochmal oben drauf. Ja, aber letztendlich brummt sein Geschäft. Das Model 3 ist in China im März das mit Abstand meistverkaufte Elektroauto gewesen. Auch in Deutschland hat sich das Model 3 im März
verkauft.
Ja, in China läuft ja auch die Shanghai-Fabrik schon längst wieder an. In Fremont, da steht sie noch. Aber es läuft nach wie vor für Tesla operativ, geschäftlich. Aber was du jetzt sagen wolltest, ansonsten,
Er hat zu den Zahlen noch getwittert und schrieb dann, ja, ich bin der Ansicht, dass die Aktie überbewertet ist. Und dann fing er noch ein bisschen esoterisch an zu schreiben. Besitz belastet. Ich verkaufe jetzt alle meine...
Ich glaube, er hat wirklich wieder was geraucht. Ja.
Er muss was geraucht haben. Er hat nämlich dieses wunderbare Aktienoptionsprogramm und das greift nämlich dann, wenn die Aktie in den letzten 6 Monaten über 100 Milliarden die Market Cap ist. Und das wird passieren, wenn die Aktie nicht unter 500 Dollar kippt. Das wird sie nicht tun, und zwar bis diese Woche. Und dann kriegt er nämlich ein schönes Aktienoptionsprogramm, nämlich 1,6 Millionen Aktien zu 350 Dollar. Und dann kannst du dir überlegen, was das für ein schöner Gewinn und Besitz ist. Und wenn er da Besitz belastet, ich weiß nicht, was er damit dann macht mit den ganzen Aktien.
Er macht sich bereit für den Mars und so weiter. Ja. Gut. Also ich verteidige ihn ja immer und sage, okay, ein bisschen Verrücktheit muss man solch einem Genie einfach zubilligen. Aber ehrlich gesagt, mich hat es auch genervt. Und ich habe dann als Reaktion jetzt mal eine Tesla-Aktie mal verkauft, hier mal einen Gewinn mitgenommen. Ja, weil die hatte ich bei 390 Dollar gekauft. Kürzlich da in der Krise wieder zugelegt. gesagt. Und jetzt mal bei knapp über $700 rausgehauen. Und ich hoffe mal, dass sie noch wieder eine günstigere Einstiegschance bekommen. Jetzt zieht sie natürlich schon wieder an. Aber bei Tesla gibt es ja auch mal wieder einen Rücksetzer. Grundsätzlich sollte man schon eine Tesla-Aktie, finde ich, eher langfristig halten. Aber das war bei mir so eine Trading-Position. Und wenn der Chef sagt, die Aktie ist zu hoch bewertet, ja.
Wenn er vorher was raucht oder noch irgendwelchen anderen Mist noch irgendwie zusätzlich mit.
Aber dass sie ambitioniert bewertet ist, das ist ja auf diesem Niveau wirklich keine Frage. Und wenn sie so hoch bewertet ist wie alle drei deutschen Autohersteller zusammen, ist das natürlich schon ambitioniert, ja.
Oh. Stimmt.
Ansonsten bleibe ich natürlich Tesla-Fan, ja. Also.
Und die Diskussion wird weitergehen und wir gucken mal, wie es weitergeht mit den Zahlen und ja. Gut, dann wären wir mit dem Vorgespräch. Ich hätte jetzt nichts mehr zu erzählen, außer dass ich mich mit den Lehrern meiner Kinder angelegt habe und dass ich einen Shitstorm erlebt habe, weil wir einen Kommentar geschrieben hatten über die Lehrer und über die Qualität der Lehre und dass wir uns allein gelassen fühlen. Und ich habe noch nie einen solchen Shitstorm durchlitten, muss ich gestehen, als wir den Kommentar geschrieben hatten, der Kollege Sommerfeld und ich. Und wir schrieben dann drüber: Euer Versagen ist unser Untergang. Ich gebe zu, es war auch eine starke Zeile. Wir fühlten uns auch so. Und dann bekamen wir so viele Kommentare und so viel, weiß ich nicht. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach all den Lehrern, die natürlich das viel besser machen, hatten auch eine schöne große Geschichte und haben dabei festgestellt, es geht besser. Also es gibt wirklich digitalen Fernunterricht, der den Namen richtig hat. Aber bei uns leider in der Schule ist es immer noch nicht so. Wir sitzen immer noch zu Hause mit den Kindern und sind überfordert.
Ich hoffe mal, die Kinder müssen nicht leiden, wenn sie zurück in die Schule kommen. Wir werden erstmal in die Ecke gestellt.
Ja, ich verstehe. Ich denke
mir nur, Kinder.
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Mit dem Kommentar. Also es drohte auch wirklich jemand und schrieb dann so: Wir Lehrer mögen dumm sein, aber die Namen eurer Kinder prägen wir uns ein. Das war auch ein Ding, dass ich so, hä?
Champions, ich weiß, wo dein Auto steht.
Genau, Schiri, ich weiß,
ich weiß, wo dein Fahrrad steht, ja.
Ich weiß, genau. Es war schon etwas strange, aber wie gesagt, an unserer Schule hat sich noch nichts verbessert. Ja. Und das
steter Tropfen.
Und das Frustrierende ist, es hört halt nie auf. Du musst am Wochenende was machen. Du musst immer nachhalten, gucken. Und du hast nie frei. Also es ist wirklich so, du bist im Homeoffice und hast aber nie wirklich frei, weil dann musst du immer gucken, ist das noch und dies. Das ist furchtbar. Gut.
Ich dagegen hatte Home-Urlaub sozusagen.
Da hast du sogar deinen Bummel.
Aber ich habe trotzdem Podcast hier gemacht. Das war kein richtiger Urlaub. Ich musste mich einmal in der Woche trotzdem mit dem Menschen. Aber unsere 100. Ausgabe wollte ich mir da nicht eingehen lassen, ja.
Die war wunderbar. Eine sehr schöne Folge.
Aber dazu
Folge.
Noch mein Bulle.
Du hast den Bullen der Woche hast du aus deinem Urlaub geschöpft,
ja,
oder?
Ich auch Urlaub.
Du wolltest ja eigentlich in die Dominikanische Republik fliegen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und es ist was anderes geworden.
Natürlich. Berlin, ja. Logischerweise, kann ich schon mal verraten.
Kannst du verraten? Und dein Bulle der Woche ist jetzt Urlaub in Berlin, oder was?
Ja, erzähl ich gleich. Ja.
Okay, gut.
Kommt ja erst nach dem Thema. Oder machen wir erst die Bullen eigentlich?
Wir machen immer erst die Bullen.
Aber wir sind ja von unserer Struktur abgewichen.
Nein, aber wir machen jetzt wieder die alte Struktur.
Achso, jetzt machen wir wieder die alte Struktur.
Wir sind ja schon in Nach-Corona-Zeiten so ein bisschen, aber so ein Übergang.
Mental sind wir ja. Wir haben ja schon vor Wochen über die Nach-Corona-Zeit philosophiert. Wir haben das Thema eigentlich schon abgehakt. Ja? Okay, wir machen wieder die Vor-Corona-Struktur, wo wir allgemeines Vorpalaver machen, und dann Bulle und Bär, unsere Rubriken für alle Neueinsteiger, wo wir einmal den Daumen heben und einmal den Daumen senken und dann unser möglichst kontroverses Thema diskutieren.
Wunderbar, du hast
und das möglichst innerhalb von einer Stunde.
Ja, und jetzt hast du 13 Minuten, sind wir schon durch.
Das neue Ziel, dass man wieder so ein bisschen in Ordnung einkehrt, ne? Weil es ist ja, die Leute gehen jetzt wieder zum Friseur, wo die Friseure aufmachen. Ja. Ich habe mir meinen 2-Wochen-Bart auch wieder abrasiert. Da Chapitz natürlich noch zu Hause im Lodderleben.
Aber ich habe dafür einen guten Schnitt, das hat die Frau gemacht.
Die Frau schneidet Haare. Und hier, Enrico hat uns gerade erzählt, der heute den Podcast aufnimmt, dass er sich selber die Haare schneidet und mit einem automatischen Haarschneider, also nicht automatisch, sondern einen Staubsauger eingebaut hat. Also
mit Absaugmechanismus.
Habe ich noch nie gehört. Ja?
Ich auch nicht.
Ja? Also vielleicht Tipp für alle diejenigen, die noch Home-Friseuring machen. Ja? Das wäre auch mal so ein Bulle der Woche. Also das sind die Innovationen, die uns in diesen Zeiten dann...
Und
das
sind auch die Bilder bei Instagram. Ich sah den Röhl beispielsweise, der zeigte, dass er zur Elite gehört, nämlich den Friseurtermin.
Christian Röhl, der auch schon mal bei uns Gast war.
Bekam dafür 700 Herzen für einfach ein Bild, wo er beim Friseur war. Also du siehst, was ein Friseur aber für
Christian
emotionale...
Christian Röhl ist ein unheimlicher Influencer.
Ja, aber 700 Herzen für ein Friseurbild, ich bitte dich. Ich meine, früher musste man irgendwie einen Sonnenuntergang im Hintergrund haben oder musstest du irgendwie ein freakiges
Sonnenuntergang.
Und
jetzt, ich meine, schon, du lebst noch in den 80ern mit Sonnenuntergängen.
Ja, oder keine Ahnung, was du für Abenteuer zeigen musst. Aber überleg mal, wenn schon der Friseurtermin jetzt schon irgendwie
das ist heutzutage
das Instagram-Highlight
ein
ist. Also ehrlich,
hallo,
dann weißt du schon, wo wir gelandet sind.
Gut, so, aber jetzt kommen wir also, zu meinem Bullen. Ja, also Urlaub in Berlin, ja. Und eigentlich, wie gesagt, wollte ich unter Palmen liegen in der Dom-Rap, schön voll inclusive und so und ein bisschen Yoga unter Palmen machen oder was man sonst noch macht.
Also all inclusive?
Mhm. Okay. Ja, aber alles zurückgekommen, ja.
Hast du schon das Geld oder hast du einen Gutschein?
Nee, Gutschein ist ja abgeschmettert worden, also man kriegt jetzt das Geld zurück. Ich habe einen Verrechnungscheck zurückbekommen. Also guten alten Verrechnungscheck, den muss ich jetzt zur Bank
musst
tragen.
Musst aber schnell machen.
Wieso, der verfällt doch nicht.
Ja, ich glaube.
Achso, du meinst, wenn der Reiseunternehmer pleite geht?
Ob er noch gedeckt ist.
Ob er noch gedeckt ist, ja, schnell vorbeibringen.
So
ein
Scheck
ja.
ist, das ist wirklich mies. Das hat früher mein Stromanbieter auch gemacht und der hat sogar einen Scheck, habe ich mal nicht eingereicht.
Reicht. Aber das ist direkt natürlich der Vorteil, wenn du pauschal, ja, das war ein reines Pauschalangebot, mal richtig okay. ja, spießig, Touri-mäßig, ja. Okay. Kann man ja auch mal machen. Normalerweise bin ich schon eher der Individualreisen, ja, aber das einfach mal so.
Und jetzt ist die individuelle Reise in Berlin geworden.
Jetzt ist die individuelle Reise und darauf ein Hoch und ein Bär, ein Bulle der Woche, nein, ein Bulle natürlich, ja. Bär, Berlin und Bär, ne? Ein Berliner Bär, ja. Mhm. Aber ein Bulle für den Berliner Bären, weil man einfach dann, wenn man einfach mal Zeit zu Hause, was ich eigentlich schon immer mal machen wollte, einfach mal Urlaub in Berlin machen, ja. Und natürlich hat man dann immer viel Graffel zu erledigen und macht dann hier den Podcast und da die Vorbereitung und so weiter und was man schon lange mal machen, mal seine Steuer und. Aber man kann dann auch ein bisschen Berlin entdecken und mal ein bisschen ausgetretene Pfade verlassen. Und wir haben dann meine Freundin zusammen so viele Spaziergänge und doch längere Wanderungen teilweise gemacht durch Berlin oder am Rand von Berlin, zum Beispiel einmal vom Teltow nach zum Wannsee am Teltow-Kanal, eine wunderbare Strecke. Da gibt es zum Beispiel so einen alpinen Wanderweg um Berlin, das alpine Berlin vom Alpenverein. Alpines 150 Berlin? Kilometer kannst du um Berlin rumwandern, ja, okay. in kleinen Etappen zum
Was
Beispiel.
Ist der Alpin?
Was ist da gibt es durchaus so kleinere Müllberge, Aufschüttungen okay, ja, am Wannsee zum Beispiel.
Ja, okay, ja,
gut,
okay.
Die sind dann so 100 Meter hoch oder sowas, aber doch da durchaus kleine Steigungen.
Okay.
Ja. Es ist doch und vor allem landschaftlich sehr schön. Oder du wanderst einfach mal durch verschiedene Stadtteile, einfach so quer durch ein Wedding bis zum Volkspark Rehberge zum Beispiel. Ein riesiger Park in Berlin. Mhm. Ja. Und oder Hohenschönhausen waren euch, also wenn man dann gewandert, da gibt es auch so viele dann wieder Volksparks und Seen, die man doch überhaupt nicht entdeckt hat, wo man weiß, oh, da kann man im Sommer dann mal zum Baden hinfahren und so weiter. Selbst im Schlosspark Pankow.
Das ist bei uns, bei unserem Kleingarten.
Sind
wir
auch mal durchgewandert, wo der Kollege seine Kleingartenkolonie
hat. So, das ist aus der Kleingartenkolonie.
Ja, nein, aber so viele wirklich neue Ecken entdeckt und ja, und ich finde, das kann man einfach auch mal machen und das ist dann das Schöne, wenn man einfach zu diesem Kleinglück dann auch gezwungen wird und so eine Chance dann wahrnimmt als Chance und sagt, jetzt werde ich mal meine Stadt entdecken und ich glaube, das ist bei euch da draußen auch möglich und in diesem Jahr, in dem alles anders ist, ist das dann eben vielleicht die Chance, seine Heimat einfach nochmal neu zu entdecken, neu lieben zu lernen. Ach. Und mein Bulle geht für Berlin.
Jetzt stell dir vor, du wohnst in Bielefeld und kriegst diesen Tipp.
Ja, ehrlich, nein, aber ich meine, der Wedding ist auch nicht wirklich schön. Weißt du?
Ja, aber
oder wir sind
Berlin
durch kleinen Machno gelaufen da. Ne? Plötzlich dann an der Abu Shaka Villa vorbeigelaufen. Hier steht es dann wirklich, wo dein Auto steht hier.
Okay.
Ja.
So aber Sachen. Das Schöne also, ist ja, du musst es ja nicht mit, das, mit Touristen teilen. Es gibt ja jetzt ja keine Touristen in Berlin, hat zwar wahnsinnig viel Verkehr, das ist wie immer, aber du kannst am Brandenburger Tor ganz alleine stehen und ganz ein Bild machen. Ja,
das ist schön, genau. Ja. Ist von daher, aber das kann man auch in der eigenen Stadt machen und so weiter und so fort. Gut, jetzt wird es schon überall wieder ein bisschen voller und die Sachen werden gelockert in Rekordtempo, aber ich finde, das geht auch mal.
Gut, schöner Bulle. Dann komme ich zu meinem Bullen, da wirst du wahrscheinlich gleich wieder losschreien und wahrscheinlich wird das wieder übersteuern, weil mein Bulle der Woche ist, es ist der Bitcoin. Der Bitcoin. Ja, der Bitcoin.
Der alte Bitcoin noch. Er lebt
noch. Und er entwickelt sich so, wie meine Wette ja auch vorhergesagt. Es geht Richtung 10.000. Wir sind jetzt über die 9.000 Dollar gesprungen. Komm, es ist okay. 9.000. Wann haben wir die Wette gemacht? Da stand er bei 6. Jetzt ist er bei 9. Das ist okay. Und die Idee dahinter, also ich sag nur, es soll jetzt niemand, einfach so Bitcoin kaufen. Das muss ich als Warnung gleich vorweg sagen, weil es ist natürlich wirklich eine riskante Anlage und es ist nichts, wo man einfach sagt.
Es ist
eine
Zockerwährung.
Es ist, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber es ist
eine Zockerwährung.
Es ist zumindest
minus 68% an einem Tag.
Was sehr spekulativ.
Was könnte das sein als außer einer Zockerwährung?
Gut.
Ja, dann, kann man mal einen Zock machen, aber gut. Bitte,
ich würde jetzt meinen Bulle der Woche.
Ja, bitte.
Und zwar ist der Bitcoin über 9.000 Dollar gesprungen. Der Hintergrund ist die Spekulation auf das Halving, das berühmte. Und zwar ist es ja immer so, alle 210.000 Blöcke, das ist ungefähr alle 4 Jahre, wird die Belohnung für die Bitcoin-Miner halbiert. Also wenn du Bitcoin wäre neu geschöpft, du stellst deinen Rechner zur Verfügung und machst mit bei dem ganzen Netzwerk von Bitcoin, kostet relativ viel Rechenkapazität, kostet viel Strom, wie du mir immer wieder um die Ohren haust, das ist was sehr unökologisches wäre. Und dafür kriegst du, weil du da mitmachst und weil das Netzwerk mitstützt, bekommst du eine gewisse Anzahl an neuen Bitcoins. Und diese Anzahl wird jetzt halbiert. Und zwar wird das ungefähr am 11. oder 12. Mai, je nachdem, wie schnell jetzt die Bitcoins neu gemacht werden, bekommst du halt statt 12,5 Bitcoins pro Block nur noch 6,25 Bitcoins pro Block. Und das heißt nichts anderes, wenn du es mal in eine Währung übersetzen würdest, die Geldmenge, die neue Geldmenge wird dann von einem Wachstum von 3,6 auf 1,8% reduziert. Und wenn es weniger von einem Geld gibt, dann wird das Geld natürlich mehr wert. Das war auch so bei 2012 und 2016, als die letzten Halving-Termine kamen. Da hat sich der Bitcoin einmal um 10.000% erhöht und einmal um 2.500% erhöht. Allerdings muss man sagen, der Bitcoin stand damals wesentlich tiefer, war noch wesentlich jünger. Und jetzt spekulieren natürlich alle darauf, dass es genauso wieder passieren wird. Und eigentlich müsste es dann schon im Preis drin sein. Insofern kann es passieren, dass jetzt mal bis zum Termin hin noch ein bisschen nach oben geht und dann sell the fact, also man versucht im Vorfeld die Spekulation zu kaufen und im Nachhinein dann das Ding zu verkaufen. Insofern ist es eine riskante Sache. Trotzdem sage ich, Bitcoin erlebt noch und er ist gekommen, um zu bleiben. Und gerade in Zeiten, wo du die normale Geldmenge von Euro, Dollar, wie auch immer, um mehrere 100% nach oben geht, ist so ein Bitcoin, wo du weißt, das ist 1,8% Geldmengenwachstum und du weißt, 21 Millionen Bitcoin wird es am Ende nur geben und da kann keiner auf Knopfdruck mal eben was schaffen. Da ist was schon eine sehr schöne Angelegenheit, deswegen mein Bulle der Woche.
Aber das Problem, Bitcoin. Der Bitcoin kann vielleicht nicht vermehrt werden, aber es gibt halt tausende andere Coins und Kryptowährungen, die inflationär entstanden sind und deswegen von wegen, da wird nichts vermehrt. Und ja, also ich bin da nach wie vor skeptisch, weil da überhaupt nichts dahinter steht, meiner Meinung nach, außer Spekulation. Und ja, kann man gerne einen Zock machen und ich glaube vor allem, dass dieses Halving ist mehr als eingepreist. Da würde ich fast eine Wette machen, dass es danach runtergeht, weil das ist ja wirklich vor, eben damals, du hast es ja richtig gesagt, da war das noch eine Überraschung und so weiter, aber heutzutage, wir hatten ja selbst Marc Friedrich, hat ja damals in dem Talk schon letztes Jahr darauf hingewiesen und viele andere haben darauf hingewiesen und alle warten auf dieses Halving und auf die große, wundersame Vermehrung des Bitcoin-Kurses und das kann nur nach hinten losgehen, der Schuss. Also von daher glaube ich, dass ich mit meiner 10.000er-Wette nach wie vor gut liege, dass wir nicht zum Jahresende bei 10.000 Dollar stehen und glaube sogar, dass es nach dem Halving nach unten gehen wird. Aber gucken wir mal.
Wir gucken, wenn wir nächste Woche hier sitzen, ist das Halving durch. Und dann gucken wir mal.
Dann gucken wir mal.
Dann gucken wir.
Ja. Gut, mein Bär der Woche. Ja, in den Corona-Zeiten geht er an den Hertha-Spieler Salomon Kalou, denn der hat ja für Aufsehen gesorgt durch ein Video aus der Hertha-Kabine. Ist wahrscheinlich wäre schon grundsätzlich irgendwie so bärverdächtig, ja. Aber auf dem Video hat er halt gezeigt, die meisten werden es kennen oder davon gehört haben, wie er wiederholt die Corona-Abstandsregeln verletzt, etwa indem er Mitspieler bei Handschlag begrüßt oder auch Vereinsmitarbeiter mit Handschlag begrüßt und zeigt einen Spieler, der bei dem Corona-Test gemacht wird und so weiter und so fort. Also er hält komplett die Abstandsregeln nicht ein und kommentiert das lakonisch und will pseudolustig sein. Und ja, das ist eine grobe Missachtung und dafür wurde jetzt auch suspendiert von der Hertha und das ist vollkommen richtig. Und angesichts dessen, dass die Liga wieder eröffnen will, sich ein strenges Hygienekonzept verpasst hat und jetzt versucht, hier die Politik davon zu überzeugen, dass man wieder Bundesligaspiele zulassen soll ohne Publikum, ist das natürlich wirklich ein grobes Eigentor und man muss sich wirklich fragen, ob das möglich ist bei diesem begrenzten Verstand von Fußball-Bundesliga-Profis, ja. Okay. Ich meine, die sind ja offenbar schwieriger zu horten als Kita-Kinder. Und wenn man das nicht kapiert hat, heute noch nicht kapiert hat, dass es eben diese Regeln gibt, die einzuhalten sind und dass man als Fußball-Bundesliga-Spieler auch noch irgendwie sowas wie eine Vorbildfunktion hat, ja, und sich damit noch brüstet und das Ganze als Facebook-Live-Video raushaut, also da ist einem wirklich nicht mehr zu helfen und dann sollte es dieser Fußballprofi hoffentlich auch wirklich so richtig fett in seinem Millionengehalt spüren, dass das einfach nicht geht und man muss wirklich fragen, ob man wirklich unter diesen Bedingungen einfach den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Also mein Bär der Woche für den Herrn Kalou.
Ja, am 15. soll der Ball ja wieder rollen, am 15. Mai. Ich bin mal gespannt. Ich fand, die Wochenenden waren jetzt immer sehr entspannt ohne Fußball. Früher war es ja so, dass wir dann unser Wochenende teilweise nach dem Fußball ausgerichtet haben.
Jetzt kannst du auch mal eine Wanderung nach Wedding machen.
Ja. Naja, wir fahren ja regelmäßig. Wenn wir in unserem Kleingarten fahren, fahren wir ja sozusagen. Stimmt.
Ja, seid ihr immer in Bewegung. Aber ich finde Wandern oder Spazieren gehen ist immer noch mal was anderes als Fahrradfahren, weil man einfach die Umgebung noch mal ganz anders wahrnimmt. Ja, und
sehr schön.
Man kann sich auch besser unterhalten.
Kann man. Man kann auch schweigen.
Man kann auch schweigen. Ja, kann man auch. Wir können ja mal einen Schweige-Podcast machen demnächst.
Gut. Wollen wir mal gucken, wie lange wir es aushalten?
Nee, mal so eine ganze Stunde schweigen. Zu folgenden Themen.
Heute schon, genau. Okay. Dann kommen wir zu meinem Bär der Woche. Mein Bär der Woche geht an die Demokratie bei der EZB. Die EZB bekommt einen weiteren Bären. Das gab ja schon einen für Frau Lagarde bei mir.
Ach, was heißt einen? Wie viele Bären hast du der EZB
schon? Frau Lagarde hat schon einen
Draghi
bekommen. Der Draghi hat auch schon. Ja, ich glaube, die hat noch nicht. Aber Frau Lagarde hat einen Bären bekommen schon. Da ging es ja um den Auftritt. Und man muss sagen, der zweite Auftritt war jetzt nicht so viel besser. Also man muss aber feststellen, die Frau ist halt eine Juristin, die wirklich anscheinend nicht kapiert, wovon sie da spricht. Und das sieht man ihr einfach an.
Für den Vorgänger Mario Draghi.
Der wusste, wovon er sprach.
Passt dir ja auch nicht. Also ich meine, dir kann man es einfach nicht recht machen, wenn man EZB heißt, ja. Wenn man vermittelt, wie die Frau Lagarde. Dann
passt es dir nicht. Irgendwelche Kürzel runter und man denkt sich so, what? Was ist jetzt das? Und egal. Auf jeden Fall geht es um meinen Bär der Woche für die Demokratie bei der EZB und die EZB stand ja mal wieder vor dem Bundesverfassungsgericht, dem obersten deutschen Gericht. Und die Karlsruher Richter haben in ihrem Urteilsspruch am Dienstag, wenn wir das heute aufnehmen, haben sie klar gemacht, dass die EZB gegen das deutsche Grundgesetz verstößt. Es geht nicht um monetäre Staatsfinanzierung, was ich ja sogar meinen würde, was die EZB betreibt, wo aber die deutschen Richter gesagt haben, nee, das tun sie nicht. Aber es geht darum, dass die EZB nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ihre Kompetenzen überschreitet, weil sie gegen das deutsche Demokratiegebot verstößt. Und was ist damit gemeint? Die EZB macht ja Anleihekäufe und das war ja genau auch das, was von den Richtern beurteilt werden musste, das Anleihekaufprogramm PSPP, dieser wunderbare Kürzel, das sperrige Kürzel, was dahinter steckt. Und da hat die EZB gesagt, man müsse sich fragen, ob dieses Programm auch wirklich verhältnismäßig ist. Und wenn die EZB was macht, was nicht verhältnismäßig ist und die Parlamentarier keinen Einfluss darauf haben, was die EZB macht, und aber da Sachen gemacht werden, die möglicherweise Folgen haben für das gesamte deutsche Volk, und das hat das Bundesverfassungsgericht relativ deutlich rausgestellt, dass die Sparer benachteiligt werden, dass Zombieunternehmen gesagt, sondern es wurde nur geschrieben, Unternehmen werden am Leben gehalten, die eigentlich mit höheren Zinsen nicht mehr am Leben gehalten würde. Selbst davon war in dem Urteilsspruch die Rede. Also man sieht, wenn die EZB was macht, muss es verhältnismäßig sein. Und nun hat die EZB 3 Monate Zeit, um zu gucken, ob, also zu beweisen, dass es verhältnismäßig ist, und muss dann sagen, sind die Mittel, also die Anleihekäufe, geeignet dafür, das Ziel, nämlich Preisstabilität zu gewährleisten, ist es irgendwie geeignet, und muss dann auch darlegen, ob es möglicherweise andere Eingriffe gäbe, die geringere Eingriffe wären und das Ziel auch erreichen würden. Das muss jetzt in den nächsten 3 Monaten machen, und wenn die EZB das nicht schafft, dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dann darf die Bundesbank nicht mehr bei den Anleihekäufen dabei sein. Man muss ja wissen, das Anleihekaufprogramm macht ja nicht die EZB alleine, sondern wird ja mit den nationalen Notenbanken gemacht, und die kaufen eigentlich im Auftrag der EZB. Und wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn die EZB nicht beweisen kann, dass es verhältnismäßig ist, dann müsste die Bundesbank da aussteigen. Das wäre natürlich ein Riesending, weil die Bundesbank hält 26% an der EZB und hat damit die meisten Käufe fallen auf die Bundesbank. Und wenn die jetzt wegfallen würde, dann hätte die EZB halt, dann wäre das Kaufprogramm längst nicht mehr so mächtig. Dann würden die Märkte sagen, was ist denn das? Und deswegen ist das schon ein gewisser Schlag gegen die EZB, weil die in letzter Zeit ja auch mit den ganzen Rettungsprogrammen immer whatever it takes, war ja immer so das Motto, oh, kostet es, was es wolle, wir machen das Programm und dies Programm und jenes Programm. Und ich glaube, dieses whatever it takes, kostet es, was es wolle, das ist jetzt nach diesem Spruch des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr ganz so einfach möglich, weil die EZB jetzt immer gucken muss, sind die Sachen, die wir machen, verhältnismäßig. Und verhältnismäßig ist garantiert nicht ein Anleihekaufprogramm, wo du sagst, och, geht unlimitiert, wir kaufen, was immer wir wollen, und wir gucken auch nicht, ob es dann Kapitalschlüssel gekauft wird oder was auch immer. Und ich würde vermuten, dass deswegen schon die Rettungspolitik der EZB sich ändern muss. Und was man jetzt auch gesehen hat insgesamt, warum ich auch den Bären an der EZB gebe, es gibt mittlerweile so viele Rettungsprogramme, von denen niemand mehr zuguckt. Es gibt jetzt PEP, es gibt OMT, es gibt PSPP, dann gibt es Teltros, dann gibt es Peltros neuerdings. Es gibt so viele Programme mit so vielen Kürzeln, dass kein Mensch mehr überhaupt durchsehen kann, was die EZB veranstaltet. Und was man auch noch sieht und warum ich auch ein Demokratiedefizit bei der EZB sehe, es gibt ja immer noch dieses Abstimmungsprinzip. Jedes Land hat eine Stimme, egal ob es Malta ist oder ob es Deutschland ist. Und die Bundesbank hat auch eine Stimme, genauso wie Malta, obwohl Malta irgendwie ein total kleines Land ist und Deutschland 251 Mal so groß wie Malta ist, wenn man es an der Bevölkerungszahl und an der Wirtschaftsleistung siehst. Und du kannst bei der EZB, wenn alle kleinen Länder sich zusammentun, können die Mehrheitsentscheidungen machen und damit weniger als 10% der Bevölkerung und der Wirtschaftsleistung der Eurozone repräsentieren. Und ich finde, wenn das so ist, dann muss ich sagen, gibt es ein großes Demokratiedefizit. Und deswegen mein Bär der Woche auch für die EZB und das Demokratiedefizit, was ja jetzt auch in Karlsruhe diskutiert worden ist.
Jetzt hast du aber groß ausgeholt.
Ja, ist ja schon komisch.
Aber ich will ja nochmal, du hast es gesagt, aber trotzdem nochmal festhalten, dass es im entscheidenden Punkt quasi einen Freispruch gab durch das Bundesverfassungsgericht, dass das Bundesverfassungsgericht eben auch gesagt hat, dass die EZB keine monetäre Staatsfinanzierung betreibt. Das muss man ja doch nochmal festhalten. Und jetzt haben sie sich dann irgendeinen so Nebenkriegsschauplatz gesucht, wo sie da ein bisschen irgendwie mahnend den Zeigefinger erheben können. Und dann kommt die EZB und erklärt das schön und dann sagt sie, okay, jetzt sind wir auch zufrieden.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Aber ich glaube natürlich, was du sagst, finde ich, ist richtig, dass es für zukünftige Programme wird man vorsichtiger sein. Ja? Und das ist natürlich, ist es gut, wenn es eine Gewaltenteilung gibt und wenn man darauf achtet. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, dass Karlsruhe dann sagt, ja, aber die haben ja gesagt, der Bundestag und die Bundesregierung haben irgendwie das nicht eingefordert. Ja,
es gibt halt so eine Demokratie.
Aber auf der anderen Seite ist eine EZB, eine unabhängige Notenbank ist unabhängig von der Regierung, dass dann die Richter sagen, die Regierung eines Landes hat nicht eingefordert.
Nein, du musst auch erklären, ob das verhältnismäßig ist. Und was jetzt mit diesem neuen Rettungsprogramm beispielsweise ist, wo du sagst, das kann unbegrenzt laufen und wir müssen uns auch nicht mehr an den Kapitalschlüssel halten. Also Kapitalschlüssel ist ja, wie viel jedes einzelne Land an der EZB hält, und so viel werden ja Anteile auch an den Anleihen gekauft. Und das wird einfach jetzt, da sagt die Lagarde, nö, interessiert uns nicht. Und das Zweite bei diesem neuen Programm, was ja den Namen PEP hat und wo mittlerweile schon 118 Milliarden gekauft worden ist, da wird auch nicht mehr veröffentlicht, welche Anleihen gekauft worden sind. Bei dem PSPP, da weiß man ja wenigstens, so viel deutsche Bundesanleihen, so viel italienische und so weiter. Und beim PEP-Programm sagen sie einfach, gesagt, nö, das veröffentlichen wir nicht mehr. Und wenn du, wenn es an der Transparenz mangelt und die einfach kaufen können, was sie Lust haben, sagen können, wir können unbegrenzt kaufen und das wird einfach mal so mit einem Mehrheitsentscheid durch den EZB-Rat gepeitscht, das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Und da muss man sich auch fragen, kann dann Malta genauso mit abstimmen wie Deutschland, hat die gleiche, das gleiche Stimmgewicht, obwohl wir das Gros der Haftung mit übernehmen müssen, wenn es schief läuft, was sie da kaufen. Also da muss ich sagen, das finde ich, habe ich meine Probleme. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viel wir jetzt mittlerweile schon haften müssen für die EZB. Das sind 388 Milliarden Euro. Dafür müssen wir haften, wenn jetzt alle Anleihen, die gekauft worden wären, ausfallen. Das werden sie natürlich nicht tun. Aber du hast trotzdem deine Haftung eingegangen, die ich für problematisch halte. Ich merke schon, der Defner.
Naja, ich meine, es sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil und das andere ist dieses Abstimmungsverhalten. Das ist klar in den Verträgen so geregelt. Und gut, das war ja dein Bär der Woche. Den diskutieren wir ja sowieso normalerweise nicht. Deswegen habe ich da bloß ein paar Anmerkungen dazu gemacht.
Ein paar Anmerkungen.
Ja. Wir brauchen ja auch noch Zeit für unser Thema, das wir heute diskutieren.
Bei Minute 35 kommen wir schon zu Thema. Das ist Zeit, würde ich sagen. Das ist,
toll,
das ist
doch gleich noch ein Wiebele. Darauf ein Wiebele.
Ja. Darauf ein Wiebele. Ja. Sehr schön.
Aber
es knistert.
Vorsichtig sein mit den Vorräten.
Ja. Aber kann man gut
labern. Kann man knacken hier vom Mikrofon.
Ach, gut, sehr gut. Wir haben ja zum Thema auch eine nicht eine Mail bekommen, sondern bei iTunes eine Bewertung gehabt. Da schrieb dann eine Frau, die hieß Christine, alten Kühlschrank oder Diesel sozusagen durch energieeffiziente ersetzen. Bitte rechnet in diese Kalkulation sozusagen den Energieverbrauch der Produktion dieser Wirtschaftsgüter mit hinein. Bis zur Herstellung der dafür notwendigen Robotik, bis hin zu den Arbeitnehmern, der individuell zum jeweiligen Hersteller pendelt. Ihr wisst schon, was ich alles meine, sozusagen. Dann platzt der geistige Luftballon der Umweltfreundlichkeit sofort. Und dann schreibt sie so weiter und zum Schluss sagt sie, natürlich kann der Wirtschaft das nicht dienlich sein, wenn man die alten Sachen weiter benutzt. Eine Lösung kenne ich auch nicht, leider. Und deswegen diskutieren wir heute genau dieses Problem, wie man möglicherweise Konjunkturprogramme machen kann, die sozusagen...
Das ist mein beliebtes Füllwort, wird häufig kritisiert, aber ab und zu muss man halt einfach in der freien Rede sich auch ein bisschen Bedenkzeit kaufen und dann füllt man ein Füllwort ein.
Aber das liegt nur daran, dass du, glaube ich, beim Rundfunk warst. Da kann man diese Bedenkzeit kann man sich nie nehmen. Man kann einfach mal
schweigen. Aber natürlich sollte man beim Radio nicht sozusagen sagen, das ist ja...
Aber
gut.
Du kannst halt nicht mit Ruhe oder mit Schweigen auskommen und deswegen fühlst du
naja,
das damit
gut,
so
im Radio willst du natürlich keine längere Pause machen, weil sonst denken die Leute ja, dein Radio ist kaputt oder sowas. Das könnte beim Podcast auch passieren, aber wenn man einen Chapitz hat, dann, ich will es einfach keine, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann krätsche ich sofort Chapitz rein. Dann muss das ich stimmt. So einfach immer so zu sagen, dass ich...
Deswegen gut. Dann haben wir das. Also wir diskutieren halt heute die Konjunkturprogramme, die es ja gibt und was ja diese Woche ganz besonders diskutiert wird, ist zum Beispiel die Abwrackprämie.
Meisten Programme gibt es noch nicht und eigentlich wollen wir darüber diskutieren, was kann man machen, was sollte man machen, was ist unsere Handlungsempfehlung und die Politik,
Und diese Woche auf jeden Fall gibt es ja den Autogipfel und da haben ja die Autokonzerne schon Abwrackprämien gefordert. Dann ist natürlich, sagen andere, wir brauchen Konsumgutscheine. Dann gibt es einen Chef von Einkaufsmalls, der sagt, oh, wir brauchen Zuschüsse für Einkaufszentren. Und der Eigentümerverband Haus und Grund, das fand ich das Beste, fordert eine erweiterte Abwrackprämie für Ölheizungen, Zuschüsse zur Dachsanierung oder kostenlose Energieberatung. Kostenpunkt, und jetzt kommt's, 73,5 Milliarden Euro. Also was man an diesen Zahlen insgesamt sieht, ist, dass jeder Lobbyverband oder jeder wirtschaftliche Verband, der es in Deutschland gibt, jetzt Morgenluft wittert und versucht, im Windschatten der Autokonzerne, die ja schon diese Abwrackprämie kennt man ja schon aus dem Jahr 2008, 2009, aus der letzten Krise, versucht jetzt da auch für sich ein Programm mit rauszuholen und staatliche Hilfen zu machen. Und da würde ich einfach mal sagen, warum ich das grundsätzlich ablehne und warum ich insgesamt das auch für ungerecht halte. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, es kann ja nicht sein, dass, weil die meisten dieser Zuschüsse oder die Sache gehen ja an Leute, die sich auch ohne diese Prämie leisten können. Also damals 2008, 2009 wurden ja für jedes Auto, was du gekauft hast, 2.500 Euro beispielsweise ausgegeben. Und was man halt festgestellt hat, dass da relativ viel Mitnahmeeffekte immer sind. Das ging ja nach dem Windhundverfahren und dann hieß es, wer als Erster da ist, der kriegt als Erstes. Und dann wurde sogar nochmal aufgestockt. Am Ende waren es, glaube ich, die erste Fördersumme war 1,5 Milliarden, dann hat man es auf 5 Milliarden angehoben. Und 5 Milliarden Euro hat man damals einfach Leuten gegeben, die sich ein Auto gekauft haben. Und 2.500 Euro Prämie gab es. Du musstest nur ein altes Auto vorweisen, was 9 Jahre alt war, und musstest das verschrotten und musstest halt ein neues dir kaufen. Das hat dann dazu geführt, dass wirklich der Autoabsatz angekurbelt worden ist. Aber was dann auch passiert ist, dass in den Folgejahren nach dieser Prämie ist denn der Autoabsatz wirklich in den Keller gegangen. Und was man auch festgestellt hat, dass man nicht unbedingt mehr einen höheren Absatz macht, sondern dass man einfach den Autoabsatz verschiebt nach vorne. Die Leute haben dann einfach gesagt, okay, jetzt kriege ich 2.500 Euro geschenkt, dann nehme ich das doch mit und dann mache ich das. Und was damals auch sichtbar war, ist, dass überhaupt nicht die deutschen Automobilfirmen so doll davon profitiert haben. Es war beispielsweise so, dass damals der Anteil der ausländischen Autohersteller ging um 11 Prozentpunkte hoch, weil ja 2.500 Euro ist ja besonders attraktiv für kleinere Autos, und die werden von Renault oder von Fiat oder so immer hergestellt. Und deswegen war das einer der Punkte, dass eben diese Prämien hauptsächlich auch zu ausländischen Autoherstellern gingen. Das dritte war, es war ökologisch, hat es wenig gebracht. Es ist ein paar weniger Stickoxide. Es gab dann sogar mal eine Studie, die dazu gemacht worden ist. Aber es war wirklich am Ende kein wirklich ökologisch wertvolle Sache. Und das, was ja auch die Hörerin geschrieben hatte, dass wenn du ein Auto, was eigentlich noch fährt, abwrackst und das einfach wegbringst und dafür ein neues holst, 1/5 des CO2-Verbrauchs bei einem Auto steckt in der Herstellung. Und deswegen ist ein neues Auto nicht unbedingt positiv für die Ökobilanz. Und deswegen sind meines Erachtens Abwrackprämien für Autos Schnapsideen. Aber es gibt ja noch weitere Ideen, die wir an Prämien hatten. Es gab ja beispielsweise so vergünstigte Kredite.
Dann lass mich doch mal zu den Abwrackprämien was sagen, weil sonst wird es ganz durcheinander. Also ich bin jetzt wirklich auch hier nicht der harte Verteidiger der Abwrackprämie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher diese ganz harte, kontroverse Diskussion werden wir heute nicht liefern können. Aber ich kann es in gewisser Weise verstehen, was die Politik machen möchte. Sie möchte halt eine Kernindustrie in Deutschland fördern, die über hunderttausende Arbeitsplätze hierzulande verfügt. Und es sind weniger direkt die Hersteller, sitzt einfach viel mehr dieser Zuliefererbereich, der eben in der breiten Masse im Mittelstand die Arbeitsplätze hat und wo es momentan eben Kurzarbeit gibt und wo die Autobranche eh schon leidet und so weiter und so fort, natürlich dann durch die Lieferkette leidet und so weiter, und jetzt will man halt da irgendwie so versuchen, da wieder ein bisschen Schwung reinzubringen. Das hat ja 2008 in gewisser Weise funktioniert, dass es eben erstmal natürlich ein Strohfeuer war, aber dieses Strohfeuer war ja auch wärmend damals in der Krise, weil das war ja schon auch so eine Phase 2009 dann, wo es eine dicke Rezession gab und wo man dann aber auch im Laufe des Jahres auch wieder V-förmig aus der Krise gekommen ist, und viele haben damals schon auch gesagt, dass eben die Abwrackprämie dazu beigetragen hat, dass man eben auch, dass es wieder Zuversicht gab, und das sind ja dann immer diese Ketteneffekte, ja, dass wenn die Autoindustrie wieder in Schwung kommt, wenn eben die Leute wieder aus der Kurzarbeit rauskommen, dann auch wieder anderweitig konsumieren, anderweitig Aufträge vergeben. Da hängen ja so viele andere Branchen mit dran. Und deswegen ist halt diese Autobranche in Deutschland einfach nun mal so wichtig, vor allem in einzelnen Bundesländern. Und das sieht man jetzt eben auch daran, dass jetzt im Vorfeld des Autogipfels sich ja die Autoländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern zusammengetan haben und unisono dann diese Abwrackprämien gefordert haben. Vor allem sind es Kaufprämien, muss man auch mal sagen. Da wurde ja gefordert, dass 4.000 Euro für ein E-Auto und 3.000 Euro für einen modernen Verbrenner. Und dann
moderner
zusätzlich,
Verbrenner. Ja, die Verbrenner kann gar nicht modern sein.
Das ist meine Argumentation. Lass mich das mal zu Ende erzählen. Und dann nochmal, wenn man noch was Altes abfragt, dann nochmal 1.000 Euro und top so ungefähr. Das war diese Forderung. Und da ist eben das CSU-regierte Bayern und das grün-regierte Baden-Württemberg und das rot regierte Niedersachsen unisono einer Meinung, weil man einfach hier seine Autohersteller und seine Zulieferer dann doch irgendwie ankurbeln will. Aber ich bin ehrlich gesagt genau auch deiner Meinung, dass es doch Im Großen und Ganzen ein Fehlanreiz ist vor allem, finde ich, man kann keine Verbrenner heutzutage mehr ruhigen Gewissens fördern und mit Kaufprämien versehen. Das ist einfach sowas von gestern und man kann wegen mir darüber reden, E-Auto-Prämien nochmal eben aufzustocken um die 4.000 Euro. Es gibt ja schon E-Auto-Prämien, die reichen ja aber immer noch nicht aus, dass das E-Auto irgendwie auch wirklich sozusagen richtig wettbewerbsfähig ist. Aber ich finde, das wäre die einzige Alternative, dass man wirklich sagt, man muss jetzt auch Programme, die man eh im Rahmen des Klimaschutzes vorhatte, in den nächsten Jahren, im Rahmen dieser großen Investitionsoffensive, auch europaweit im Rahmen eines New Green Deals, das kann man vorziehen, um dann jetzt eben neben dem Klimaschutz auch schon mal vorgezogene Konjunktureffekte zu haben. Das sollte man tun. Das finde ich sinnvoll. Und da muss man halt sagen, leider sind die deutschen Autohersteller da so schlecht ausgestellt und deswegen ist die Politik in diesem Dilemma, dass sie sagen, ja, jetzt müssen wir doch die Verbrenner mit reinnehmen, ja, weil die Deutschen halt, und das haben wir ja schon so oft beklagt, einfach so hinterher sind. VW ist jetzt gerade dabei, hier den ID.3 an den Start zu bringen, aber die anderen BMW und Daimler sind noch viel weiter hinterher, die haben da nicht viel vorzuweisen und deswegen kommt jetzt wieder diese Kröte, die die Politik da schmiedet und sagt, ja doch, aber moderne Verbrenner, ein Verbrenner ist nicht modern, ein Verbrenner ist wirklich Technologie von gestern und da müssen wir wirklich konsequent sagen, okay, nur reine Batterie, am besten nur batteriebetriebene E-Autos oder Brennstoffzellen, die natürlich noch viel weiter sagen voraus sind in der wenig entwickelt sind bisher, die Technologien noch teurer sind. Und wegen mir dann noch Plug-in-Hybride, die sind ja auch schon, finde ich, ein Kompromiss. Ja, das ist, finde ich, noch den einzigen Kompromiss, den man machen kann. Aber du kannst keine Verbrenner mehr fördern. Das ist wirklich, das widerstrebt allen Klimaschutzzielen und allem was. Und es geht ja auch darum, jetzt endlich auch mal die Autoindustrie dahin zu bringen, dass sie sagt, wir müssen einfach jetzt uns umbauen und so schlecht stehen die Autokonzerne ja selber gar nicht da. Also die müssen einfach nochmal einen dritten Arsch bekommen und dann muss es einfach Anreize für E-Autos dann wegen mehr geben. Und das kann E-Autos, natürlich aber wiederum...
Da gibt es nur ausländische Anbieter.
Da gibt's halt wieder, ich meine, das Problem ist, es gibt und die genau. Renault
Zoe. Du würdest also die deutschen Steuergelder, würdest du dann von der Aldi-Kassiererin, würdest du dann nach irgendwelche
Die Aldi-Kassiererin zahlt ja nicht so viel Steuern. Ja, das ist jetzt nicht so.
Doch, aber ich meine, wie kannst du jemanden ganz normalen, der wirklich normaler Steuer Zahler ist. Wie kannst du dem verkaufen, dass du sowas förderst? Wieso? Ja, und dann kommen alle anderen auch.
Es ist total problematisch, ehrlich gesagt. Ja. Also wir sind eigentlich uns relativ einig. Ja. Ich finde, und selbst zum Beispiel der Autopapst Dudenhöfer sagt auch, braucht man nicht. Ja. Das hat er mir auch schon in einem der ersten Interviews jetzt vor Wochen schon, als es erstmal losging mit dem Werkschließen, da hat er zu mir zum Beispiel im Interview gesagt, ihm schwebt da eher vor, dass man zum Beispiel irgendwie was mit ermäßigten Mehrwertsteuersatz dann auf größere Anschaffungen macht und dann wäre es auch, dann kommt nicht jede Branche und sagt, jetzt musst du meinen Kühlschrank fördern oder mein Kiefermöbeln, Ersatzregal und was
weiß ich. Ja, aber das ist nämlich nicht ein Problem, bei den Autoherstellern geht es nämlich darum, dass bei den Händlern stehen 1 Million Autos, genau. Die stehen da rum und die müssen jetzt weg.
Deswegen wollen sie am liebsten Gebrauchtfahrzeuge auch noch fördern.
Ganz genau. Ja, und wenn du jetzt mal guckst, wenn du dieser Logik folgst, dann kann auch der P&C sagen, ich habe unsere Übergangsmode vom Frühling noch da hängen, die möchte ich auch weg haben. Also auch eine Abwrackprämie dafür.
Altkleiderprämie, ja.
Genau. Und so kommt halt jeder. Und deswegen ist das...
Ja, du hast recht. Ja. Und deswegen, ich finde halt auch, da müsste man irgendwie sowas machen wie ein Konsumgutschein, so eine Art Helikoptergeld, also einen größeren Konsumgutschein entweder, du sagst, und das ist wirklich sozusagen dann irgendwas, was verfällt dann auch, befristet, wo du sagst, du hast
aber
jetzt
dann
hier...
Aber zwingst du die Leute ja zum Konsum.
Ja, irgendwas Kluges, ja. Also ich habe jetzt auch keine ausgereifte Idee ausgearbeitet, aber irgendwas Kluges, dass du sagst, genau, ich zwinge jetzt mal, weil du willst ja nicht, dass du Leute Helikoptergeld verteilst und die Reichen legen das jetzt einfach nochmal on top auf ihre Angstsparsumme, die sie eh schon da aufgehäuft haben, sondern du willst, dass die Leute mit dem Geld rausgehen und irgendwo die Konjunktur ankurbeln. Ob sie ins Möbelhaus gehen, ins Autohaus oder auch ins Restaurant oder ins Reisebüro und für nächstes Jahr vielleicht eine Reise anzahlen. Irgend sowas willst du. Und dafür finde ich entweder eben eine deutlich reduzierte Mehrwertsteuer einfach mal befristet, vielleicht dann, wenn die Krise vorbei ist, für den Rest des Jahres, dass man sagt, einfach mal für größere Anschaffungen zwischen 5.000 und 10.000 Euro zahlst einfach mal 0 Mehrwertsteuer. Irgend sowas finde ich klug.
Aber musst
klug.
Du dann auch musst oder, auch reduzieren. Oder, also musst du sagen, für so, oder, weil sonst würden natürlich die Reichen, da würden die Reichen ja sonst
ja,
ganz gut.
Irgendwie so, also so, entweder so ja. ganz sozial gerecht und
das
alles.
Das muss gerecht sein.
Ja, aber
ich.
Ja, aber das ist natürlich, aber muss es dann aber auch, ich meine, das kannst du nicht nochmal sozial staffeln, auch nochmal. Das ist ja bei einer Abwrackprämie, kriegt es der Reiche wieder Arme. Ja. Ja? Also irgendwo kannst du dich auch dann in den Details verlieren und dann machst du gar nichts, aber. Ich finde, so ein einmaliger Konsumgutschein, der ist ja prozentual, wenn du es dann wieder so siehst, nutzt der ja einem Armen dann viel mehr als dem Reichen. Für den sind ein paar tausend Euro nichts, aber für einen Kleinen sind ja ein paar tausend Euro schon ordentlich Geld, ja. Mhm. Also irgendwie, keine Ahnung. Sowas in diese Richtung würde ich machen, wenn man Konjunkturpaket zur Stimulierung machen will, aber ich finde auch eben, wenn dann nur vorgezogene ökologische Förderungen, Ölheizungen, fände ich jetzt aber nicht so schlecht, ehrlich gesagt, weil das würde auch wieder deutlich der Umwelt schon nutzen. Und dieses Argument, ja,
aber
wir müssen...
Vermieter haben doch Kohle genug, die brauchen da nicht
Vermieter?
Noch irgendwie... Vermieter haben doch Kohle genug.
Ach ja, das ist jetzt wieder dein sozialistisches Bild, dass der Vermieter
auch,
hat die Kohle. Der Vermieter in Berlin, der einen Mietendeckel hat, ja, der hat überhaupt keine Kohle mehr.
Warum
der muss jetzt,
der
muss jetzt dem seinem Mieter Geld zurückzahlen. Der wird nie und nimmer irgendeine gut. Investition tätigen, die er noch nie gut, mehr jetzt, irgendwie auf die Miete umschlagen kann.
Jetzt,
also das davon träumst du aber.
Lass mal den Vermieter in Berlin mal weg. Aber wenn du jetzt mal, der klassische Vermieter muss doch nicht noch Kohle dafür kriegen, ehrlich.
Ja, aber dann macht das nicht. Weil er keinen Effekt davon hat, weil die Sparkosten, die Energiesparleistung, die hat der Mieter dann, ja. Und warum soll er dann seine Heizung austauschen aus Idealismus oder was auch immer? Aber wenn er jetzt da einen satten Investitionszuschuss kriegt, was ja angedacht ist für die nächsten Jahre, dann zieht man halt solche Programme, ökologische Förderklimaschutzprogramme vorziehen. Das wäre meine Idee, Solarinvestition, was auch immer in diesem Bereich neue Energie.
Aber das kann der mietet, kann das nie bekommen.
Die Elektro, das kriegst du nicht die Elektroinfrastruktur. Ja, der mietet hat doch auch was davon. Der hat doch dann eine energieeffizientere Heizung, die er sozusagen kostenlos kriegt. Das ist doch, da hat er ja doch einen Effekt.
Weiß ich, ob das jetzt so viel, ob das dem so viel bringt.
Natürlich,
da wäre ich mir
wenn
nicht
du
so
heute
sicher.
Mit Heizöl, gut, bei dem Ölpreis momentan, aber der steigt auch wieder. Aber wenn du heute eine energieeffizientere Heizung keine Ahnung was, ist es auf jeden Fall günstiger in der Heizleistung als so ein alles Ding.
Okay, ja? Dann haben wir das. Da müssen wir natürlich noch über ein anderes Thema bei der Rettung sprechen, Lufthansa.
Lufthansa, auch ein
Adidas
großes Thema.
Ist ja auch so ein Thema. Ich finde,
mach
ja,
doch mal Lufthansa.
Sache. Okay. Ich würde das nur Adidas sagen, weil Adidas, das hat mich am meisten aufgeregt. Die haben ja erst diese Nummer mit den Vermietern gehabt, das war ja schon skandalös genug. Und dann hat Adidas einen Kredit von der KfW. Also Adidas hat einen Rettungskredit der KfW über 2,4 Milliarden Euro bekommen. Und warum haben sie das gemacht? Weil natürlich bei diesem Kredit die Verzinsung niedriger ist. Und ein Weltkonzern wie Adidas, der im letzten Jahr 1,9 Milliarden Euro Gewinn gemacht hat und in diesem Jahr Aktien zurückgekauft hat im hohen Millionenbereich, wie der sich anschicken kann und sagen kann, ich nehme von der KfW einen Rettungskredit. Also da muss ich wirklich sagen, wenn so ein Rettungsprogramm gemacht ist, dass Adidas einen zinsvergünstigten Kredit kriegt und das dann irgendwie von den normalen Steuerzahlern subventioniert wird, da hört es bei mir wirklich auf.
Da wird überhaupt nichts vom normalen Steuerzahler subventioniert, wenn die KfW einen zinsgünstigen Kredit vergibt und sie sich das Geld zu Minuszinsen beschaffen kann, dann verdient die KfW auch noch was dran und der Steuerzahler verdient auch was dran. Das ist doch Blödsinn.
Nee,
als würde der Steuerzahler da irgendwie Adidas irgendwas schenken, das stimmt doch nicht. Und jetzt immer dieses Adidas-Gebäsche. Erst durfte Adidas nicht die Mieten senken, obwohl sie gezwungen wurden vom Staat, alles dicht zu machen, alle Läden dicht zu machen. Ja. Und dann gab es eine große Empörung auch aus der Politik. Oh, aber wie können sie die Mieten senken? Ja. Und auf der anderen Seite sind doch die angeblich so gut betuchten Vermieter und ja, also ich finde, das sollten dann einfach zwei Geschäftspartner untereinander einfach aushandeln können, ohne dass sich da die Politik oder die empörte Öffentlichkeit unbedingt einmischt. Das ist das eine. Und dann durften sie das nicht machen. Unter Druck der Öffentlichkeit mussten sie das also wieder zurückziehen. Jetzt zahlen sie eben schön für ihre leerstehenden Miete horrende Wuchermieten, weil wir wissen ja, die Mieten in Geschäftsballungszentren, die sind ja nicht irgendwie von einem Mietendeckel gedrückt, sondern die unterliegen ja den freien Kräften des Marktes. Und da sind ja wahnsinnige Mieten von über 100 Euro pro Quadratmeter oft fällig. Und das sind ja richtige Kosten, die anfallen. Und ich meine, Adidas wurde gezwungen, von der Politik alles dicht zu machen, alles stillzulegen. Und dass man dann, wenn man dann in eine wirtschaftliche Not kommt, sich zur Sicherung der eigenen Liquidität nach den Bedingungen, die gestellt wurden, die haben ja keine Sonderbedingungen, das sind ja Bedingungen, die für alle gelten. Und da kannst du hingehen, kannst du es prüfen lassen. So, und das Einzige, was der Staat gibt, der gibt eine staatliche Garantie dafür, falls der Schuldner ausfällt. Aber wahrscheinlich
hat das mit Kapitalismus aber nichts mehr zu tun. Aber ich meine, du kaufst Aktien im Wert von 200 Millionen zurück in diesem Jahr. Das war
das war aber vor der Krise.
Ja, was hast du trotzdem gemacht?
Aber,
und dann gehst du hin und holst dir einen KfW-Kredit, wo du vergünstigte Zinsen kriegst? Come on,
ja, aber
das ist doch natürlich,
wenn irgendjemand vorhergesehen hätte, wie diese Krise wird, dann wäre es natürlich, dann wäre es empörend gewesen, dass sie Aktien zurückkaufen oder was auch immer machen, Dividenden ausschütten. Ja? Und ich sage auch ganz klar, wer heute noch Dividenden ausschüttet, jetzt angesichts der Krise, und dann hingeht und irgendwie eine Form von Staatshilfe oder auch nur Abwrackprämien wie die Autobauer oder sowas haben will, das passt einfach nicht zusammen. Aber wenn du irgendwie im letzten Jahr oder wann auch immer Rückkaufprogramme gemacht hast und dafür viel Geld ausgegeben hast, solltest du denn wissen, dass so eine weltweite Shutdown kommt?
Das kann
kein Mensch. Der normale Kleine kann das nicht und der Kleine kann zur KfW gehen.
Aber ich finde,
Adidas kann sich doch
normal am Markt die zu Marktbedingungen das holen. Und wenn du beispielsweise guckst bei Airbnb, die mussten sich zu 10% Zins mussten sie ein Darlehen besorgen. Und Adidas hätte sicherlich auch mehr Zins zahlen müssen, wenn sie sich ganz normal
Airbnb einen Kredit hat noch nie Gewinne hat. Gemacht. Also das ist jetzt eine ganz andere Bedingung, du jetzt erzählst.
Und der Kleine, du willst doch immer
die Kleinen und sagen, die Kleinen, dann müssen die gleichen Bedingungen für die Kleinen und die Großen auch bedingen, wenn du schon immer hier ein bisschen auf diese Gerechtigkeit stinkst. Das muss dann schon für andere auch gelten. Und sie wurden politisch zu diesem Shutdown gezwungen. Das hat auch nichts, kannst du ja auch diskutieren und sagen, das hat ja auch nichts mit Kapitalismus zu tun, dass hier eine Staatswirtschaft eingeführt wird, wo der Staat einfach deine Läden zumacht. Ja? Das ist auch kein Kapitalismus. Ja? Also wenn du schon hier Kapitalismus willst oder was auch immer, ich weiß ja immer nicht genau, was du gerade forderst, ob es jetzt gerade soziale Marktwirtschaft ist, Sozialismus oder Kapitalismus, springt ja immer so ein bisschen hin und her in der Argumentation.
Überhaupt nicht.
Aber ich finde, das ist vollkommen legitim. Und man muss vor allem ja auch die einen Schritt zurücktreten. Was sollen diese Rettungsprogramme bewirken? Sie sollen letztendlich im Kern gesunde Unternehmen, und deswegen immer diese Geräte, die haben ja noch Gewinne gemacht, warum kriegen die jetzt eine, ja, gerade die Unternehmen muss man ja retten, ja, nicht die Zombie-Wirtschaft.
Die müssen nicht gerettet werden, die können sich selber retten. Es sollen die gerettet werden, die sich nicht selber retten.
Die bauen jetzt eine Liquidität auf, weil es komplett unberechenbar
ist. Wie lächerlich ist das denn? Die braucht doch keine KfW.
Ja, aber sie haben die Möglichkeit, einen günstigen Kredit zu bekommen, warum sollen sie den bitte nicht nehmen? So.
Ich finde, das ist,
Und wenn du als Häuslebauer einen günstigen Kredit bekommen kannst von der KfW für Gebäudesanierung, energieeffizientes Bauen und trotzdem eine reiche Tante in Amerika hast, dann nimmst du auch den günstigen Kredit von der KfW und nicht von der reichen Tante in Amerika. Das hängt nicht an einem Einkommens- oder einer sonstigen Prüfung, sondern es gibt klare Bedingungen, die sind aufgestellt, die werden bei Adidas genauso geprüft wie bei den kleinen Unternehmen. So, und dann muss es aber auch für alle das Gleiche gelten. Also es ist immer dieses Gebäsche hier, Großunternehmen sind schlecht und Kleinunternehmen sind gut.
Nicht schlecht. Wer sich die Kohle selbst besorgen kann, braucht keine KfW.
Weil er gesund ist, weil er gut gewirtschaftet
braucht
hat.
Braucht doch keine KfW.
Ja, dann willst du jetzt die Zombie-Unternehmen, deine Lieblings-Zombie-Unternehmen. Ne? Dann sagst du, ja, wer gut gewirtschaftet hat, der braucht keine KfW. Und wer schlecht gewirtschaftet hat, der braucht die KfW, der schlecht gewirtschaftet, das ist ja Moral Hazard, ja, was du immer so angreifst, ja, wenn man sagt, ja, nur derjenige, der schlecht gewirtschaftet hat, der kriegt jetzt von der KfW einen Kredit.
Aber derjenige, der es wirklich braucht und der in die Krise kommt, ist, weil sein Restaurant beispielsweise zu ist oder
weil seine sämtlichen Läden zu sind in Europa, ja. Derjenige hat natürlich ein Problem, ja, weil er überall Miete zahlen muss, die volle Miete zahlen muss, so. Und dann sich Liquidität besorgt, damit er auch noch zahlungsfähig ist, dann damit er nicht, wenn die, der, kein Mensch wusste doch zu dem Zeitpunkt auch, wie lange denn die Läden noch geschlossen bleiben, ja, wie lange der Shutdown noch anhält, das war ja plötzlich eine große Unbekannte. Wer weiß denn, ob es noch eine zweite Welle gibt und wie lange dann wieder irgendwie alles dicht ist. Und das ist doch die kaufmännische Pflicht eines Unternehmens, auch für solche Sachen vorzusorgen, und wenn du eine Kreditlinie dir besorgen kannst, eine günstige, dann nimmst du die, und wenn du sie nicht brauchst, dann kannst du es ja wieder zurückzahlen. Aber und dann immer hier diese Meinungsmachen und sagen, ja, die Großen sind die Bösen. Nein, die Großen sind auch wichtige Arbeitgeber, sind das Rückgrat der deutschen Gesellschaft, der deutschen Wirtschaft. Und
produzieren leider im Ausland nur.
Ja, aber deutsche Autohersteller wirst du auch nicht fördern, die produzieren ja hierzulande. Also ich weiß nicht genau, wie man es dir recht machen will. Ja, also gut. Das zu Adidas. So, und ja. Dann wolltest du noch zur Lufthansa auch noch was sagen.
Ja, gut, da kann man, das ist schwierig. Ja. Das Programm Lufthansa ist insofern schwierig, weil das geht ja hin und her. Da ist die EU-Kommission ja auch noch mit dabei, die dann ihren Segen auch noch geben muss. Und deswegen ist Lufthansa ein schwieriger Fall. Aber was ich insgesamt bei diesem Rettungsprogramm finde, dass es zu Marktbedingungen gemacht werden kann. Und dass es nicht sein kann, dass der Staat jemanden subventioniert. Und dass es dann darum geht,
die Verluste... Dann darfst du aber keine Rettungsprogramme. Wenn du Marktbedingungen willst...
Nein, du kannst Liquiditätsprobleme lösen, indem du sagst, okay, derjenige würde möglicherweise am Markt keine Liquidität mehr bekommen. Aber dann bitte auch zu Bedingungen, die jetzt nicht, wo du sagst, ich mache da einen Superkredit draus, sonst wie. Sondern du willst dann auch, dass du an dem Upside richtig profitierst und nicht einfach sagst, oh, ich rette
jetzt,
dich
jetzt
mal
eins
und wenn es dann wieder Dividenden gibt, hast du nichts mehr von.
Moment, eins zum Thema Marktbedingungen. In solchen absoluten Krisen versagt der Markt komplett, ja, und da gibt es auch keinen Kreditmarkt mehr, ja. Man hat ja schon gesehen bei den Banken, als der Staat gesagt hat, wir garantieren für 90% der Hilfskredite, wollte keine Bank, und zwar den Großen und den Kleinen, vor allem den Kleinen natürlich, Kredite vergeben. Erst als der Staat dann teilweise für diese Hilfskredite 100% Garantien ausgesprochen hat, ja, waren die Banken mit dabei. In solchen Situationen, in so absoluten Krisen, Rezessionsszenarien, wo überhaupt nicht sichtbar ist, wie lange es noch dauert und welche Unternehmen das überleben kann. Und das gesündeste Unternehmen kann einfach so eine Krise nicht überleben, wenn der Shutdown Monate oder was weiß ich, wie lange dauert, bis ein Impfstoff da ist möglicherweise. Ja. Und jede Bank rechnet mit einem Worst-Case-Szenario. Und das sind die Marktbedingungen, die man sich stellen muss. Und dann muss der Staat in solchen Extremszenarien, die er teilweise eben auch mit verursacht, da muss er eingreifen, um eine Struktur einer Wirtschaft, einer im Kern gesunden Wirtschaft, wie es die deutsche ist, zu retten.
Das sage ich doch gar nichts dagegen. Ja. Das sage ich ja nichts dagegen.
Nein, aber du kommst mit deinen Marktbedingungen.
Nein,
ja?
Der Staat, du willst soll hier, dann,
wenn du,
will
nein, wenn du Marktbedingungen willst, dann willst du Kapitalismus pur. Das musst du dann auch mal so sagen in dieser Deutlichkeit. Du willst den knallharten Kapitalismus, wo einfach pleite geht, egal ob selbst verursacht oder von außen versucht, extern. Du willst, dass Deutschland flach liegt, dass Arbeitsplätze verschwinden, auf nie mehr wiedersehen, die nie mehr zurückkommen. Wenn du das möchtest, dann kannst du das sagen. Ich möchte keinen. Möchte Marktbedingungen. Das sind Marktbedingungen.
Nein,
der Markt ist
der
knallhart
Staat,
kapitalistisch.
Staat,
und das möchtest
dass
du.
Ich möchte, dass der Staat am Ende einen Gewinn macht. Und ich möchte nicht, dass wir so wie bei der Finanzkrise 2008, in Amerika war das übrigens so 2008, 2009, und wer ein Minus gemacht hat, das waren wir mit minus 60 Milliarden, weil wir Commerzbank gerettet haben, Hypo Real Estate gerettet haben. Wir haben immer so gerettet, dass am Ende der Steuerzahler immer
das
auf den Verlust
sitzt. Das ist doch falsch. Hallo, warum haben wir eine schwarze Null gemacht in den letzten Jahren? Weil wir mit diesem Rettungsprogramm aus der Krise gekommen sind, weil wir die Arbeitslosenzahl massiv reduziert haben, weil die Steuereinnahmen infolge dieser Krisenpolitik gesprudelt sind, auch dank der Hilfe der EZB. Das all das hat dazu beigetragen, dass unsere Staatsverschuldung geschrumpft ist, dass wir mit einer schwarzen Null in
dass
diese neue Krise gegangen
haben?
Sind.
Zu schlechten Konditionen?
Ist doch scheißegal.
Nee, ist es nicht.
Die Aktien musst du ja noch nicht verkaufen. Ja? Aber das hat mit dazu beigetragen, nein, es ist immer jede Rettungspolitik. Ich hätte es auch wieder Amerikaner gemacht bei den Banken, Zwangskapitalisierung. Ja. Im Nachhinein
dann
ist man immer schlauer.
Hättest du richtig was verdient dabei?
Ja, hätte Fahrradkette. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja? Das kann man ja jetzt bei der Lufthansa nachholen. Einfach,
ja, hoffe ich mal,
ja,
dass es so ist.
Aber das ist überhaupt nicht die Bedingung, die du nennst. Ja? Zwangskapitalisierung der Banken in Amerika, das war einfach, du überschütterst sie mit Geld, zu keinen Bedingungen, es gab keine Bedingungen für die Banken.
Doch.
Nein, kein Staatseingriff, keine Staatsbeteiligung, wie das bei der Lufthansa gefordert wird, teilweise von der Politik, wo
doch,
man jetzt
du
wieder sagt,
eine Staatsbeteiligung,
wenn der Staat
du hast
jetzt
eine Staatsbeteiligung,
hier,
die hast du dann
aber
verkauft
keine Mitsprache.
Und dann hast du Gewinn gemacht. Ja,
ja,
das ist was anderes.
Ja, aber das muss
du kannst ja nicht stille Beteiligung machen, nur dann willst du sie auch zu sehr ordentlichen Bedingungen haben.
Ja,
das wäre dann das Ding. Also entweder Mitsprache oder
unterm Strich hat der Staat ein enormes Geschäft gemacht mit seiner Rettungspolitik nach der Finanzkrise.
In Deutschland leider nicht.
Natürlich. Auch in Deutschland. Da kannst du die Abwrackprämie einrechnen. Wenn die Konjunktur wieder sprudelt, wenn die Arbeitslosigkeit zurückgeht, dann ist das doch, man muss doch das große Ganze sehen und nicht die einzelne Maßnahme wie so ein kleiner Haushaltskrämer. Denn, aber im Posten 101,5 haben wir eine Minusposition. Du magst nie überall gewinnen, aber unterm Strich hast du die Volkswirtschaft damit enorm stabilisiert und hast, wie gesagt, zu diesen sprudelnden Steuereinnahmen der letzten Jahre beigetragen. Und dann zur Lufthansa wird ja dann eben immer gerne gefordert, ja, wenn der Staat jetzt hier Geld reinschießt, dann muss er ja aber auch die Kontrolle übernehmen. Oh Gott, da graut mir wirklich davor, ja, wenn das gemacht werden würde, Lufthansa in 4 Staaten aktiv, Deutschland, Schweiz, Österreich und Belgien, wenn da 4 Staaten mitreden wollen, ja, wie so ein Unternehmen zu führen ist, das wird ganz furchtbar unfassbar werden. Und man kann der Lufthansa nur wünschen, die komplett unverschuldet in diese Krise geraten ist, die vorher gut aufgestellt war, eine solide Bilanz hatte, in einem schwierigen Umfeld auch letztes Jahr Gewinn gemacht hat, Mitte März noch eine Liquidität von 5 Milliarden hatte, die eigentlich viel, viel besser dasteht in diesem schwierigen Umfeld als viele andere Airlines, die auch von Staaten gerettet werden. Man kann der Lufthansa nur wünschen, dass es hier eine vernünftige Lösung gibt, dass der Bund sich beteiligt, wegen mir mit auch in der Sperrminorität, aber nicht, dass hier zu großer Staatseinfluss und dass hier die Politik mitregiert. Und der eine sagt, ja, jetzt darfst du aber keine Kabinenpersonal entlassen und der andere schützt die Klientel.
Das wäre auch nicht
der andere
meine Lösung.
Sagt, nee, Fliegen ist überhaupt ganz
politisch unkorrekt. Wenn du keine Mitspracherecht, dann willst du wenigstens eine bessere Dividende haben. Das ist wie stimmrechtslose Aktien, wo du auch beteiligt bist, kein Stimmrecht hast, wo du aber dann eine gute Dividende kriegst. Und das müsste dann auch drin sein. Du kannst nicht sagen, ich gehe zu allen normalen Bedingungen, beteilige ich mich, habe keine Mitsprache, habe aber auch nicht, was du vergünstigt. Und das finde ich dann schon, dass...
Das macht Warren Buffett.
Ja, genau so.
Warren Buffett gibt dir Kredit zu einer fetten Dividende.
So ist es. Aber das wäre auch meine Lösung für die Lufthansa.
Nein, aber das ist Warren Buffett.
Ich will vom Upside was davon
haben. Nein, aber das ist das kapitalistische Prinzip eines Investors, ja. Und der Staat hat auch andere Interessen. Der Staat hat das Interesse, eine Airline in Deutschland zu halten, am Leben zu erhalten, die wichtig ist für die Infrastruktur. Man sieht es ja gerade wieder an diesen ganzen Urlauberrückholaktionen. Was machst du denn, wenn du gar keine Airline mehr hast? Dann kannst du auch keinen Urlauber mehr zurückfliegen. Nicht mit der Bundeswaffe, mit der Luftwaffe, die schon kaum die Regierungsmaschinen zum Fliegen bringt, ja. So würde dann auch die Staatsairline übrigens aussehen, ja. Und du brauchst eine Airline, die auch Cargo-Lieferungen macht, die Frachtlieferungen und die hier zumindest eine Airline, Air Berlin haben wir schon verloren. Condor hätte man meiner Meinung nach auch nicht retten müssen, aber eine Airline in einem Land, die musst du retten und du musst sie lebensfähig erhalten, aber möglichst natürlich auch noch am Markt agieren lassen und nicht
verstaatlichen.
Du meinst systemrelevant,
da müsste Alitalia immer wieder gerettet werden. Viel Spaß,
wenn das die Idee ist. Ist ja
gerettet
worden.
Das willst du ja auch nicht. Also,
ja gut, jetzt
ich bin mir nicht Alitalia, sicher, ob jedes Land seinen eigenen Flag Carrier braucht, der WM.
Nicht jedes, aber ein Land wie Deutschland. Würde ich schon mal sagen, ja.
Gut. Oh, jetzt haben wir ein Land wie Deutschland braucht eine eigene Airline. Sehr schön. Wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist, eine Minute, wir sind über eine Stunde schon wieder. Zum Schluss
schon wieder
ist richtig
über eine
munter
Stunde.
Mit der Diskussion hier. Du hast mich wieder angeschrien. Das ist wie in guten alten Zeiten. Döfner, er ist
bin
wieder
ich dann nochmal wach geworden, ja.
Er ist wach geworden. Das
Dank
ist wunderbar. Noch ein
Wiebele? Echt schwäbischer Wiebele. Ja, das ist die Power für zwischendurch, ja. Wenn dir die Argumente ausgehen, ja. Wenn es in der Diskussion träge wird, dann schluckst du ein Wiebele, ordentlich raufkauen und schon. Der Schmack ist wieder da.
Das ist wunderbar.
Die Sendung wurde ins präsentiert. Aber wir haben dafür keine Werbegelder bekommen. Ja?
So. Und wir dürfen auch so ein kleines Geschenk zum 100. zur 100.
Folge
annehmen.
Ja?
Also ich glaube, die
Rahmen
Wiebele,
der Axel Springer. Ja.
Ich glaube, 25 Euro hat es jetzt nicht überschritten,
nee,
die Wiebele. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja so.
Bei den heutigen Frachtkosten.
Ja? Keine Ahnung, es hat irgendwie ewig gedauert. Die Post hat irgendwie 2 Wochen fast gebraucht. Gut, wir haben die Welt umschritten, auch die Rettungswelt umrundet, genau.
Ja.
Und sind auch wieder laut geworden. So sind die Leute auch geworden. Ich glaube, wer jetzt die
Für
Leute
den
mussten 40 Minuten mussten sie durchkommen. Wer 40 Minuten geschafft hat, kam dann auch zum lauten Defner. Und insofern hoffe ich, dass ihr es geschafft habt. Ihr dürft uns wieder schreiben, Mails. Ihr dürft uns 5 Sterne geben, dürft lustige Kommentare abgeben sozusagen. Und hast du noch was?
Nö. Ich habe mich verausgabt. Danke fürs Liebele und Grüße in Schwabenland.
Ja, sehr schön.
Und mir bleibet wie immer und saget erstmal Tschüss.
Und ciao.
Und mir bleibet Bulle
und Bär.
Defner
und Zschäpitz.